Lass uns mal Matthäus Kapitel 5 aufschlagen. Wir haben ja viel schon gesprochen über die Seligpreisungen und ich möchte jetzt auch nichts wiederholen. Wir sind heute in der 6. Predigt über die Seligpreisungen und haben damit den Zenit überschritten. Eigentlich schon letzte Woche. Gibt ja nur 9. Vorletzte Woche. Ich möchte mal den Vers 7 vorlesen, um den es heute geht, und dann beten wir nochmal zusammen. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Vater, wir danken dir für die Seligpreisung. Wir danken dir dafür, dass du uns demonstrierst, was dir wichtig ist, dass du uns zeigst, was der Herzschlag Jesu ist. Mal uns auch heute das Porträt Jesu vor Augen. Lass uns ihn sehen als den, der Barmherzigkeit geübt hat. Lass uns erkennen, was Barmherzigkeit ist, und lass uns verstehen, lass uns offenbar werden, wie wichtig das ist, dass es dein Blick ist und dass es dein Herzschlag ist. Vater, wir danken dir, dass wir nur glauben können, dass wir nur sind, dass wir nur da sind wegen deiner Barmherzigkeit. Und Herr, so wollen auch wir darin zunehmen, einander Barmherzigkeit zu erweisen. Und wir bitten dich, dass du uns all diese Dinge offenbarst. Amen. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig. Hoch zu loben, hoch zu preisen sind die, die barmherzig sind. Halleluja. Was ist Barmherzigkeit? Das war Punkt 1. Was ist Barmherzigkeit? Im griechischen Wortstamm findet man da verschiedene Dinge, die alles Mögliche bedeuten. Da steht das Wort Eleo. Und anhand dieses Wortes, wenn Gott mir Gnade gibt, kann ich euch zu verstehen geben, was Barmherzigkeit ist. Es bedeutet Mitleid, mitleiden, sich erbarmen, barmherzig sein. In mir drin hatte ich einen ziemlichen Konflikt, als ich wusste vor 2 Wochen, okay, die nächste Predigt geht um selig sind die Barmherzigen, glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Da wusste ich irgendwie, okay, das ist gut, und ich weiß auch, dass Barmherzigkeit gut ist, aber ich weiß auch, dass Barmherzigkeit oft missverstanden wird. Und ich würde nicht sagen, Barmherzigkeit wird übertrieben, weil Barmherzigkeit kann man nicht übertreiben, aber Barmherzigkeit wird missverstanden. Und wenn wir so einfach mal das Wort Barmherzigkeit in den Raum stellen, uns würden alle viele Dinge einfallen. Und ich habe damit verbunden die Haltung von, ach, weißt du, ist doch nicht so schlimm. Ich verstehe, ich fühle mit, ich weiß, wie es dazu gekommen ist, und ach, jetzt vergessen wir das Ganze. Und deswegen hatte ich so ein bisschen ein Problem damit, weil sich Barmherzigkeit und die auf der anderen Seite Gerechtigkeit irgendwie ausschließt. Und gerade jetzt erinnert mich der Herr an einen Psalm, irgendwo in den 80ern steht das, wo eine Prophetie auf Jesus hingesprochen wird, und da heißt es, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit haben sich geküsst. Und wenn irgendjemand nebenbei Zeit hat, kann er das mal googeln. Einfach nur geküsst in dem Psalm über Bibelserver, dann können wir uns die Schriftstelle dann noch anschauen. Barmherzigkeit schließt Gerechtigkeit nicht aus. Und Gerechtigkeit schließt Barmherzigkeit nicht aus. Barmherzigkeit ist die Betrachtungsweise, die Sichtweise auf einen Menschen. Also eine bestimmte Betrachtungsweise auf einen Menschen. Dabei steht das Elend, welches durch Sünde gebracht wurde, im Vordergrund. Es ist das Sehen mit Gottes Augen, verbunden mit einem inneren Bewegtsein das zu barmherzigen Umgang mit der Person führt. Wenn wir eine Person sehen, sehen wir verschiedene Dinge. Wir bewerten verschiedene Attribute. In jeder Kultur kann das ein bisschen anders sein. Zunächst einmal sehen wir die Kleidung, die Frisur, die Aufmachung. Wir sehen dann auf den zweiten Blick, wie die Person sich gibt, wie sie sich verhält, die Mimik und die Gestik. Ja, bei manchen stärker, bei manchen weniger ausgeprägt. Wir sehen, wie die Person spricht. Wir sehen, wenn wir dann mehr Zeit mit der Person verbracht haben, was der Person wichtig ist. Aber wir sehen viele, viele Dinge, auch in den engsten Beziehungen, sehen wir nicht. Die sieht Gott. Nehmen wir mal an, wir sehen Sonntagmorgen, das ist immer, wenn ich, heute habe ich verschlafen, aber normalerweise stehe ich Sonntagmorgen relativ früh auf. Wenn ich dann aus dem Fenster gucke, sehe ich immer die Leute, die torkelnd da hier über die Straße laufen und ihr Zuhause suchen, die von irgendeiner Partynacht zurückkommen. Und nach außen hin sehe ich eine Person, die maßlos übertrieben hat, die in Sünde gefallen ist, die sich betrunken hat, was eine Sünde ist. Und ich habe alles Recht zu sagen, diese Person ist ein Sünder, diese Person hat gerechte Strafe verdient. Aber wenn Gott die Person sieht, sieht er wesentlich mehr. Er sieht, wie die letzte Woche der Person war. Er sieht, wie der letzte Monat, die letzten Jahre bis zur Geburt, bis zur Empfängnis des Kindes, also ein kleines Embryo im Bauch war. Er sieht, was mit diesem Menschen passiert ist. All das, was ihm zugestoßen ist, alle Worte, die ihm gesagt wurden. Er sieht die Beziehung zu seinen Eltern. Er sieht die Beziehung in den Familien. Gott sieht, was der Person zugestoßen ist. Gott sieht, wie viel die Person gelitten hat. Gott sieht nicht nur das, sondern Gott sieht, wie viel die Eltern dieser Person durch Sünde gelitten haben. Gott sieht, wie viel die Eltern der Eltern gesündigt haben und gelitten haben wegen Sünde. Das alles auf dem Schirm Gottes sichtbar. Ja, wenn wir so viel sehen, sieht Gott so viel. Und deshalb ist Gott barmherzig. Das macht nicht die Sünde von Trunksucht und von Betrunkensein in Ordnung. Aber wir sehen, oder Gott sieht die Person auf eine andere Art und Weise. Barmherzigkeit ist ein Dahinterblicken. Warum macht eine Person, was sie macht? Warum tut eine Person, was sie tut? Warum tut eine Person nicht, was sie tut? Barmherzigkeit betrachtet nicht nur das aktuelle Handeln, was gerade eben jetzt die Person ausmacht, sondern sieht die Verletzungen, die Sünde, die Schwierigkeiten, die Leiden, durch die eine Person gegangen ist. Glückselig sind die Barmherzigen. Denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Das Gegenteil dieses griechischen Wortes eleo ist ein anderes schwieriges Wort, skleryno, oder so ähnlich, was nichts anderes bedeutet als hart sein. Ein barmherziges Herz ist ein weiches Herz, ein empfindsames Herz. Wo mich Tatsachen, wo mich Wahrheiten auf eine andere Weise berühren. Wir sind immer noch bei, was ist Barmherzigkeit? Wir erhalten Gottes Gnade, das heißt seine Vergebung, Zugang zu ihm, einzig und allein aus dem Grund, weil er barmherzig ist. Mit uns. Wenn Gott nicht barmherzig wäre, wir wären alle schon in der Hölle. Wenn Gott nicht barmherzig wäre, jeder lebendige Mensch, also das menschliche Leben an sich wäre ausgelöscht. Es steht geschrieben, im Titusbrief, dass Jesus Christus ein Retter aller Menschen ist, besonders aber der Gläubigen. Er erhält in seiner Barmherzigkeit, in seiner Gnade, erhält er die Welt, erhält er alles menschliche Leben. Nur weil er barmherzig ist. Er hätte allen Grund, uns sofort zu vernichten. Aber er erbarmt sich. Erbarmen macht die momentane Sünde nicht weniger sündig. Buße ist immer noch notwendig. Aber der Barmherzige tritt dem Sünder mitfühlend gegenüber. Seht ihr den kleinen, aber feinen Unterschied? Es bedeutet nicht zu sagen, ach, deine Sünde ist jetzt nicht mehr so schlimm und ich denke auch nicht an deine Sünde. Und die meisten Leute denken so über Jesus, dass ihm Sünde egal war. Der war ein Freund der Sünder. Wir werden gleich sehen, das ist überhaupt nicht der Fall. Überhaupt nicht der Fall. Jesus war Sünde nicht egal. Er hat nicht über Sünde hinweggeblickt. Aber er war barmherzig. Er hat hinter den Sünder geblickt, hat seine Vergangenheit gesehen und hatte Mitgefühl. Und so ist auch jede Bußbotschaft, jede Gerichtsbotschaft im Grunde vergeblich und sie spiegelt nicht das Herz Gottes wider, wenn sie nicht aus einer tiefen Barmherzigkeit kommt. Es ist leicht, also als Prediger weiß man, dass es relativ leicht, Leute zum Weinen zu bringen. Es ist relativ leicht, Leuten zu zeigen, wie schlecht sie sind. Da reichen mir 5 Bibelverse, gebt mir eine halbe Stunde und ihr geht alle mit einem schlechten Gewissen hier raus. Aber das Herz Gottes zu empfangen, barmherzig zu sein mit den Leuten, zu denen ich predige, barmherzig zu sein mit den Menschen, mit denen ich auf der Straße spreche, denen ich das Evangelium näher bringen will, das ist das, worauf es ankommt und das ist das, was Frucht bringt. Der Prediger, der Verkündiger, und wir sind ja alle Verkündiger in einem gewissen Rahmen, verkündigt nicht nur durch Worte, sondern er verkündigt durch sein ganzes Leben, durch sein Herz verkündigt er. Er selbst ist die Botschaft. Danke, lass uns das mal aufschlagen. Und dann kommen wir gleich zum nächsten Punkt. 85, Vers 11. Punkt 2, Jesus, der Barmherzige. Ja, in der Schlachtersübung, wie anders übersetzt, hat jemand eine Elberfelder? Wenn nicht, dann lesen wir es einfach. Hat jemand eine Elberfelder? Wer hat eine Elberfelder? Okay, was steht da in Vers 11? Kannst du mal vorlesen? Okay, hier wird es mit Frieden übersetzt. Es ist trotzdem gut, wir lesen das mal ab Vers, in der Schlacht ist es auch so, ab Vers 8, Herr, lass uns deine Gnade schauen und schenke uns dein Heil. Ich will hören, was Gott, der Herr, reden wird, denn er wird Frieden zusagen seinem Volk und seinen Getreuen. Nur, dass sie sich nicht wieder zur Torheit wenden. Gewiss ist seine Rettung denen nahe, die ihn fürchten, damit die Herrlichkeit in unserem Land wohne. Gnade und Wahrheit sind einander begegnet. Gerechtigkeit und Friede haben sich geküsst. Gerechtigkeit und Friede schließt sich aus, normalerweise. Entweder du schaffst Gerechtigkeit oder du sagst Friede, Friede. Aber in Jesus, in Gott selbst, küssen sich Gerechtigkeit und Friede. Gnade und Wahrheit schließt sich theoretisch aus. Entweder du bist gnädig mit jemandem oder du bestehst auf die Wahrheit und sagst, nein, du bist ein Sünder, du hast dich schuldig gemacht. Aber in Christus begegnen sie einander, werden sie zu einem. Was sagt Jesus? Was sagt Johannes über Jesus in Johannes Kapitel 1? Durch Mose ist das Gesetz gekommen, durch Christus aber Gnade und Wahrheit. Und aus seiner Hand haben wir empfangen Gnade und Gnade. Halleluja. Komm, wir lesen das noch zu Ende. Die Wahrheit wird aus der Erde sprossen und Gerechtigkeit vom Himmel herabschauen. Dann wird der Herr auch das Gute geben und unser Land wird seinen Ertrag abwerfen. Gerechtigkeit wird vor ihm hergehen und den Weg bereiten für seine Tritte. Jesus, der Barmherzige. Die Kranken rufen Jesus an, die Kranken rufen zu Jesus und setzen ihre Hoffnung auf seine Barmherzigkeit. Und im Übrigen, er heilt sie alle. Jesus hat jeden Ruf nach Barmherzigkeit beantwortet. Jedes Gebetsanliegen, was sich auf seine Barmherzigkeit berufen hat, was an ihn herankam, hat er beantwortet. Heute Morgen hatten wir, als wir hier gebetet haben, kam dieser Vers aus dem Petrusbrief so in meinen Geist gesprungen. Und da heißt es, ihr Kinder, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die uns zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Ruht ganz in ihm, dass er euch gnädig ist, dass er euch barmherzig ist, dass er euch mit einem weichen Herzen begegnet. Jedem, der seine Barmherzigkeit anrief oder sich auf seine Barmherzigkeit berufen hat, hat er geheilt. Ich sage euch ein paar Schriftstellen. Matthäus 9, Vers 27, Matthäus 17, Vers 15, Matthäus 20, Vers 30, Lukas 17, Vers 13. Es gibt bestimmt noch mehr, aber das reicht ja erstmal. Jesus hat alle Besessenen, Dämonenbesessenen, die sich auf seine Barmherzigkeit berufen haben und ihn um Barmherzigkeit angefleht haben, befreit. Und manchmal waren es nicht nur die, haben noch nicht mal diejenigen, die besessen waren, um Barmherzigkeit gerufen, sondern an einer Stelle hat die Mutter eines besessenen Kindes um Barmherzigkeit gefleht. Und Jesus ist ihr begegnet in ihrer Not. Markus 5, Vers 19, Matthäus 15, Vers 22. Jesus hat Barmherzigkeit mit Sündern, welche sich bußfertig zu ihm nahen. Bußfertig ist natürlich ein Wort, was jetzt nicht mehr so gebräuchlich ist. Guten Morgen, Malea. Bußfertig heißt nichts anderes, ich bin bereit, Buße zu tun. Bereitwillig umzukehren, nicht festzuhalten an meinen alten Wegen, sondern mit dem Urteil Gottes übereinzustimmen. Und Jesus hat nie jemanden abgelehnt, der ihn hören wollte. In Lukas Kapitel 15 kannst du das sehen, wie die Pharisäer kommen und Jesus kritisieren. Er hat gesagt, Zöllner und Sünder nahen sich zu ihm und er isst mit ihnen. Und dann erzählt Jesus ihnen drei Gleichnisse, ganz berühmt. Verlorene Schaf, verlorene Münze und den verlorenen Sohn. Übrigens eine der besten Erklärungen der Dreieinigkeit. Hast du darüber auch gelehrt? Wahrscheinlich nicht, ne? Jesus, der gute Hirte, der losgeht, dem Sünder hinterhergeht, bis er zur Buße findet. Der Heilige Geist, das Licht, was an einem dunklen Ort angezündet wird, den ganzen dunklen Ort ausleuchtet, bis der Sünder zur Buße findet. Und der Vater, der wartet, bis der Sünder zurückkehrt. Jesus hat nicht gesagt, ich nehme alle Sünder, egal was die gemacht haben, egal wie die leben wollen, das ist mir völlig wurscht. Nein, es ist Freude im Himmel über einen, der Buße tut. Nicht über einen, der so bleiben will, wie er ist. Da weint der Himmel. So, aber die Pharisäer hatten das nicht. Und deswegen ist das hier auch eine Konfrontation mit den Pharisäern, ein öffentlicher Tadel gegenüber den Pharisäern, weil sie waren alles, aber nicht barmherzig. Jesus hat sie zurechtgewiesen und hat gesagt, ihr bindet Lasten zusammen aus Gesetz und Geboten und stülpt es den Leuten über und sagt, das müsst ihr erfüllen, erst dann. Und Jesus sagt, ihr selber rührt diese Lasten mit keinem Finger an. Die Pharisäer waren unbarmherzig. Lukas Kapitel 18, danke Gott, dass ich so ein toller Mensch bin. Ich gebe den Zehnten, faste zweimal in der Woche, ich richte meine Gebete aus, ich kenne dein Wort und ich bin nicht so wie der da. Und Jesus sagt, er geht weg vom Ort des Gebets und seine Sünde wird ihn behalten. Und der, der sich an die Brust geschlagen hat, der Zöllner, der es nicht wagte, seine Augen zum Himmel aufzuheben und gesagt hat, Herr Gott, sei mir Sünder, sei mir dem Sünder gnädig, der ging gerechtfertigt. Als gerechter Mann. So verrückt. Beide verlassen nebeneinander den Tempel. Und jeder von uns würde sagen, das ist der Gerechte und das ist der Ungerechte. Und Gott steht daneben und sagt, völlig daneben. Das ist der Gerechte und das ist der Ungerechte. Verrückt, oder? Jesus ist barmherzig. Matthäus 9, Vers 10 bis 13 könnt ihr das nochmal nachlesen. Aber der entscheidende Punkt soll heute Punkt 3 sein. Ich sage die Schriftstelle nochmal an, falls ihr mitschreiben wollt. Matthäus 9, Vers 10 bis 13. Punkt 3. Jeder möchte Barmherzigkeit. Aber kaum jemand möchte barmherzig sein. Es gibt verschiedene Dinge, die will jeder Mensch. Jeder. Vom Kleinsten bis zum Größten, vom Reichsten bis zum Ärmsten. Jeder will diese Dinge. Erstens, Liebe. Zweitens, Vergebung. Drittens, Barmherzigkeit. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der nicht Barmherzigkeit möchte. Jeder von uns will Barmherzigkeit. Wenn wir dumme Sachen machen, wenn wir sündigen, wenn wir schwach sind, wenn wir Fehler machen, wenn wir sind. Wir wollen, dass barmherzig mit uns umgegangen wird. Niemand will die Keule, die Gerichtskeule, und sagt, du hast das falsch gemacht und jetzt ist es endgültig aus mit dir. Das ist übrigens, wie der Teufel redet. Keiner von uns will unbarmherzig behandelt werden. Aber es gibt kaum jemanden von uns, der barmherzig sein will, der Barmherzigkeit übt. Und da liegt das große Problem, weil was sagt Jesus? Glückselig sind nicht die, die Barmherzigkeit wollen, sondern glückselig sind die, die barmherzig sind. Denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Jesus stellt für viele Dinge Bedingungen. Und auf diese Bedingungen startet der Feind schon seit Jahren einen Großangriff. Wenn Jesus sagt, vergebt, dann wird euch vergeben werden. Wenn ihr nicht vergebt, wird euch der Vater im Himmel auch nicht vergeben. Und dann kommen Bibellehrer, die sagen, sie lehren die Bibel, sie verkündigen das Evangelium und sagen, das ist nicht mehr aktuell für uns, das war vor dem Kreuz, weil das würde ja das Kreuz nicht mehr als the finished work, also das abgeschlossene Werk des Kreuzes, tut es ja bloßstellen und sagen, das reicht nicht, was am Kreuz geschehen ist. Und so verwässern sie und untergraben sie die Worte Jesu. Aber Jesus hat für viele Dinge Bedingungen, zum Beispiel für Barmherzigkeit. Du willst Barmherzigkeit, sowohl von Gott als auch von deinen Mitmenschen, sei barmherzig. Ja, aber ich will doch. Ja, du willst auch. Jeder will das. Das brauchst du gar nicht zu sagen. Das ist schon uns allen klar, dass du Barmherzigkeit willst. Aber was ist mit deinem Mitmenschen? Der braucht Barmherzigkeit. Mit deinem Kollegen, der braucht Barmherzigkeit. Mit deiner Frau oder deinem Ehemann, der braucht Barmherzigkeit. Mit deinen Kindern, die brauchen Barmherzigkeit. Deine Eltern, brauchen Barmherzigkeit. Also mit denen. Bist du bereit, den Blick Gottes anzunehmen und zu sagen, Herr, lass mich sie durch deine Augen sehen. Auch ich möchte barmherzig sein. Lass uns mal, jetzt habe ich hier verschiedene Schriftstellen, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Ach, ist erst 5:05. Halleluja. Matthäus 12, Vers 7. Auch ein Wort an die Pharisäer, wo es mal wieder um den Sabbat ging. Ja, da geht es darum, dass sie da am Sabbat die Kornfelder da abgestreift haben, die Ähren, um die zu essen, was den armen Menschen erlaubt war. Und da siehst du auch, Jesus war kein Wohlstandsprediger. Und die Pharisäer weisen sie zurecht und sagen, die tun, was zu tun am Sabbat nicht erlaubt ist. Es ist ja eine Arbeit, da die Ähren abzustreifen. Und dann sagt Jesus in Vers 7, wenn ihr aber wüsstet, was das heißt, und jetzt zitiert er den Propheten, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer, so hättet ihr nicht die Unschuldigen verurteilt. Es gibt in der Bibel zwei unterschiedliche Arten von Richten. Und es ist ungemein wichtig, darüber Bescheid zu wissen. Weil sonst sind wir verwirrt. Es gibt eine Art von Richten, das ist die gute Art. Das Wort Richten bedeutet im Griechischen nichts anderes, als eine Unterscheidung zu machen. Und in mehreren Bibelstellen fordert uns die Bibel auf, zu richten, eine Unterscheidung zu machen. Und das ist eine Unterscheidung, die wir aber in Barmherzigkeit tun. Zum Beispiel die Epheser, da kamen so zur Gemeinde der Epheser kamen so Leute, die haben gesagt, wir sind Apostel, wir haben eine Ministry, wir haben einen ganz tollen Dienst, ihr müsst uns unbedingt einladen und trommelt so viele Leute wie möglich zusammen, weil der Herr wird euch reichlich segnen, in Klammern, und das Opfer wird entsprechend groß ausfallen. Die sind heute auch noch unterwegs, diese Apostel. Und dann sagt Jesus lobt sie und hat gesagt, ihr habt die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind. Und habt öffentlich sie bloßgestellt und habt sie abgewiesen. Offenbarung Kapitel 2. Ihr habt sie abgewiesen, habt gesagt, das sind keine Apostel, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Wenn wir der meisten Richtlehre heute glauben würden, dann würden wir denken, das war jetzt aber lieblos. Man kann ja das diskret irgendwie abhandeln und sagen, hey, pass auf, wir fühlen uns jetzt gerade nicht so, dass es dran ist und vielleicht geht er lieber zu einer anderen Gemeinde. Aber Jesus lobt sie dafür, dass sie gesagt haben, nein, ihr seid keine Apostel. Jesus sagt selbst zu uns in Johannes Kapitel 6 oder 8, bin mir nicht ganz sicher, richtet das gerechte Gericht Gottes. Paulus ermahnt uns und sagt, ihr habt nicht die zu richten, die draußen sind in der Welt, sondern ihr habt die zu richten, die drinnen sind. So, da gibt es in der Gemeinde, ich weiß nicht, ob du es schon wusstest, kannst du nicht machen, was du willst. Sünde ist nicht, Sünde, über die nicht Buße getan wird, muss angesprochen werden. Sonst wären wir nicht liebevoll. So, es gibt ein Richten, was positiv ist, aber... Und das ist, leider hat dieses positive Richten sehr wenig Raum heutzutage in der Gemeinde. Und wir sind viel eher im negativen Richten unterwegs. Das ist ein ungerechtes Richten aus dem Stolz des Herzens heraus. Ein unbarmherziges, ungerechtes Gericht. Davon redet Jesus sehr viel in Lukas Kapitel 6, auch in der Bergpredigt, im Matthäus-Evangelium. Und auch Paulus redet davon in Römer Kapitel 2, Vers 1 bis 4. Wenn ihr das studieren wollt. Dahinter steckt ein Richturteil, oder eine Herzenshaltung, die aussagt, ich bin besser als du ohne die Gnade Gottes. Und das ist Unbarmherzigkeit. Und davon sollen wir Abstand nehmen. Jetzt lesen wir nochmal den Vers. Matthäus 12, Vers 7. Wenn ihr aber wüsstet, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer, so hättet ihr nicht die Unschuldigen verurteilt. Ein Pharisäer ist hart mit anderen und nachsichtig mit sich selbst. Ein Mann, eine Frau des Geistes, ist hart mit sich selbst und nachsichtig mit anderen. Das ist ein Merksatz. Sei mit dir so hart, wie es nur geht. Übe dich in Selbstbeherrschung, in der Enthaltsamkeit, in den geistlichen Disziplinen und sei barmherzig mit deinem Nächsten. Blicke mitfühlend auf ihn. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Diese anderen Schriftstelle, die ich vorhin angesagt habe in Matthäus 9, ist das mit einer Aufforderung verbunden. Da sagt Jesus zu den Pharisäern, geht hin und lernt, was das heißt. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Hast du jemals diese Aufforderung, du hast das bestimmt schon aufgelesen, hast du jemals diese Aufforderung für dich genommen und hast gesagt, Herr Jesus, ich will hingehen, ich will durch die Welt gehen und lernen, was das heißt. Ich möchte meine Kollegen sehen, die Sünder auf der Straße sehen, die Betrunkenen sehen. Ich will lernen, was das heißt. Du willst Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. All der Gottesdienst, all das Bibellesen, all das, dieser ganze Schnickschnack, was uns so fromm und so toll vorkommt, ist nichts wert für Gott, wenn wir nicht barmherzig sind. Lukas Kapitel 6. Die schärfsten Stellen kommen noch. Lukas Kapitel 6, Vers 37, 38, überschrieben mit Warnung vor dem Richten. Richtet nichts, so werdet ihr nicht gerichtet. Verurteilt nichts, so werdet ihr nicht verurteilt. Sprecht los, so werdet ihr losgesprochen werden. Gebt, so wird euch gegeben werden. Ein gutes, vollgedrücktes und gerüttetes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß schütten. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumisst, wird euch wieder zugemessen werden. Oh, lasst uns doch diese Bibelverse, die so wichtig sind, die so das tägliche Leben, das praktische, alltägliche betreffen, lasst sie uns doch auswendig lernen, kauen und wie sagt Margret immer so schön, assimilieren? Nee. Heißt das? Verdauen? Verstoffwechseln, danke. Lasst uns das verstoffwechseln, dass es in unsere geistliche DNA übergeht, dass wir wissen, in jedem Umgang mit unseren Kindern, mit unseren Eltern, mit unseren Großeltern, mit unseren Kollegen, mit Wildfremden draußen, ich will die so behandeln, wie ich selbst behandelt werden möchte. Ich möchte denen das geben, was ich auch möchte. Möchte ich, dass man mich auf Sünde anspricht? Ja, das möchte ich. Möchte ich, dass jemand barmherzig mit mir ist? Ja, das möchte ich. Möchte ich, dass jemand liebevoll mit mir umgeht? Ja, das möchte ich. Möchte ich angeschrien werden? Nein. Möchte ich mit einem krummen Blick angeredet werden und möchte ich, dass Leute hinter meinem Rücken reden? Nein. Jesus sagt, wenn ihr gebt, wenn ihr Barmherzigkeit gebt, wenn ihr Leute freilasst von eurem Urteil, von euren Aburteilen und diesem stolzen, ungerechten Richten, dann werdet ihr freigelassen werden. Und ich liebe das so, dass ich wusste dann immer, ich weiß noch genau, wo wir mal in Gottesdienst noch hier oben im Wohnzimmer hatten. Oder ich lese diese Schriftstelle und auf einmal sehe ich das, was Jesus meint. Ich sehe wie ein Gefäß, ein großes, wie so eine Vase oder sowas. Und da werden Sachen reingeschüttet. Und wir wissen, wenn wir da richtig was reinbringen wollen, dann müssen wir das schütteln, dann müssen wir das drücken und dann wird noch mehr drauf gegossen und das ist übervoll und es fließt über. Das will uns Jesus in den Schoß geben. Aber es hängt unmittelbar mit dem zusammen, was du selbst bereit bist zu geben. In jedem Bereich. Was du säst, das erntest du. Ob das Finanzen sind, ob das Gnade ist, ob das Barmherzigkeit ist, ob das Dienst ist, ob das Umarmung ist, ob das Liebe ist, alles fällt unter dieses Gesetz. Oh, mein Geld ist so knapp. Ständig, latent, dieses Joch im Rücken zu haben, dein Geld ist knapp, das reicht nicht, es reicht nicht, ich komme nicht über die Runden und Sorge um Sorge um Sorge. Fang an zu geben. Fang an zu geben. Meinetwegen nicht hier in die Gemeinde, wir freuen uns natürlich, wenn du in die Gemeinde gibst, aber fang an, denen zu geben, die es nicht haben. Wenn du nichts hast, wird dir auch wiedergegeben werden. Vielleicht nicht von derselben Person. Jesus macht es noch schärfer. Der ist noch viel radikaler als ich. Er hat gesagt, wenn du ein Fest feierst, dann lad nicht deine Freunde ein, die dickes Portemonnaie haben. Die dann, jetzt muss ich den wieder einladen. Als wir geheiratet haben, ich konnte es nicht glauben, was mein Schwiegervater gesagt hat. Schreib auf, wie viel du von wem bekommst. Mach eine Liste. Damit, wenn dann aus der Familie jemand heiratet, dass wir denen dann genauso viel wiedergeben können. Ich habe meiner Frau gesagt, zerreiß die Liste und Quatsch, machen wir nicht mit. Wir laden die ein, die uns nicht zurückgeben können. Und da habe ich und ihr noch jede Menge zu lernen. Denn natürlicherweise lade ich diejenigen ein, mit denen es schön ist, mit denen es angenehm ist, mit denen es Spaß macht, denen es Freude macht, wo es nicht kompliziert ist, wo du nicht ständig mit den Macken der anderen umgehen musst. Lad die ein, die dir nichts zurückzahlen können. Und Gott im Himmel, der in das Unsichtbare sieht, wird es dir vergelten. Gib und sei barmherzig. Und man wird barmherzig sein mit dir. Jede Unbarmherzigkeit, die du gehabt hast, holt dich ein. In Form von Unbarmherzigkeit. Das war jetzt negativ formuliert. Wir können das aber auch positiv formulieren. Jede Barmherzigkeit, die du geübt hast, holt dich ein. In Form von Barmherzigkeit. Paulus sagt, manchen gehen die guten Werke voran und manchen folgen sie nach. Halleluja, aber sie sind da. Bei manchen ganz offensichtlich, man kommt ins Reich Gottes, die guten Werke tragen wir vor uns her, großer Wagen schiebt man vor uns her und sagen, Halleluja, danke Herr, das alles durch deine Gnade. Und auf einmal drehst du dich um und siehst, da ist ja noch eine riesen Wagenladung, die noch mit hinterherkommt. Alles holt dich ein, früher oder später. Könnt ihr am 2. Timotheus nachlesen. Halleluja. Hey, wenn du Barmherzigkeit willst, und das will jeder von uns, sei barmherzig. Glückselig sind die Barmherzigen. Denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. So, aber jetzt, seid ihr bereit. Noch zwei Bibelstellen. Und wir liegen gut in der Zeit. Lukas Kapitel 16. Die Geschichte, ab Vers 19, von einem Mann, der unbarmherzig war. Jesus sagt nicht, dass es ein Gleichnis ist. Es kann natürlich versteckterweise doch in Wahrheit ein Gleichnis sein. Wobei jedes einzelne Gleichnis im Lukas-Evangelium mit den Worten angekündigt wird, er erzählte ihnen aber dieses Gleichnis. Und dieser Satz fehlt hier. Ich bin in der Annahme, dass es kein Gleichnis ist, sondern dass es sich um eine echte Geschichte handelt. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbarer Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Und es war aber ein Armer namens Lazarus, der lag vor dessen Tür voller Geschwüre, und er begehrte, sich zu sättigen von dem Brosamen, also von dem Abfall, die von dem Tisch des Reichen fielen. Und es kamen sogar Hunde und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und wurde von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Totenreich, im Sheol, im Hades, seine Augen erhob, da er Qualen litt, sieht er den Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich über mich und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers in Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Sohn, bedenke, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleichermaßen das Böse. Nun wird er getröstet, du aber wirst gepeinigt. Wann hast du das letzte Mal eine Predigt über diese Bibelstelle gehört? Bei mir ist es schon eine Weile her. paar Monate. Der Ruf nach Barmherzigkeit kam hier zu spät. Es war der Ruf nach Barmherzigkeit zur falschen Zeit, am falschen Ort und zur falschen Person. Er hat keine Barmherzigkeit erlangt, aber Jesus macht es eindeutig klar. Er sagt, der Grund, weshalb der Mann gepeinigt wird, ist, weil er dem Lazarus nichts abgegeben hat, weil er nicht barmherzig mit ihm war. Könnt ihr euch das vorstellen? Ihr seid reich und habt Überfluss und fresst euch jeden Tag voll und ihr habt so viel Abfall, ihr schmeißt das alles weg, das ganze Essen, und vor eurer Tür sitzt einer, der verhungert. Du hast dein Gutes empfangen in deinem Leben und Lazarus gleichermaßen das Böse. Nun wird er getröstet, du aber wirst gepeinigt. Jakobus Kapitel 2. So, das ist der Höhepunkt. Hier steht ein Vers, zumindest ein Satz aus einem Vers, den kennt ihr alle. Habt ihr alle schon mal gehört, in Liedern, in Büchern, auf schönen gemalten Bildern oder Kalenderabziehbildchen oder sonst irgendwas. Und das ist der letzte Satz aus Vers 13. Die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Mercy triumphs over judgment. Jakobus 2, Vers 13. So. Nur ich muss euch, also die meisten und auch ich am Anfang, bevor ich das verstanden habe, habe dadurch, dass das so allgemein üblich ist, diese Bibelstelle aus dem Kontext gerissen und falsch verstanden. Und daraus eine Botschaft gemacht, die es gar nicht ist. Mercy triumphs over judgment. Wir haben also dieses Barmherzigkeit triumphiert aber über das Gericht. Könnte man sich quasi vorstellen, in Gott ist eine gespaltene Persönlichkeit. Der ist nicht mehr ganz bei Trost. Und dann gibt es die linke Gehirnhälfte, die ist auf Gericht. Und die rechte Gehirnhälfte, die ist auf Barmherzigkeit. Und dann haben die einen Ringkampf. Und dann ringen die so lange. Und da sagt Gott auf der einen Seite, weil er verrückt ist, weil er nicht mehr ganz bei Trost ist, ich will ihn richten. Aber die Barmherzigkeit sagt, nein, ich will ihm vergeben. Und am Ende gerade so gewinnt die Barmherzigkeit. Und sie triumphiert über das Gericht. Und jetzt ist Gott auf einmal barmherzig. Gott ist kein Wahnsinniger. Diese Auslegung, diese Anwendung ist eine falsche Lehre. Es ist ein Unfug und stellt Gott dar als einen Irren. Deshalb, ihr Lieben, lasst uns doch den Vers im Kontext lesen. Wenn wir einfach nur alle Verse, die wir so können, kennen und falsch verstehen, einfach mal im Kontext lesen würden, drei Verse davor, drei Verse danach, wie das die Juden auswendig können, uns wäre sehr geholfen. Denn das Gericht wird unbarmherzig ergehen über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Okay, was sagt Jakobus? Das Gericht wird unbarmherzig sein gegen den, der unbarmherzig war. Das Gericht wird über jeden ergehen, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Amen. Können wir damit alle übereinstimmen? Steht das da wirklich so? Und jetzt heißt es, die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Es ist nicht Gottes Barmherzigkeit, die über Gottes Gericht triumphiert. Es ist die Barmherzigkeit, die du geübt hast gegenüber deinem Nächsten, die dir Barmherzigkeit einbringt. Es ist die Barmherzigkeit, die du deinem Nächsten gegeben hast, die dir Barmherzigkeit zuteil werden lässt. Deine Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Lass uns das nochmal lesen. Denn das Gericht wird unbarmherzig ergehen über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Du bekommst das, was du gesät hast. So, wenn du das jetzt zerkaust und auch das vor Stoff wechselst, dann wirst du auf einmal vor Fragen gestellt. Ja, aber. Ich dachte, mir ist komplett vergeben. Ich dachte, ich muss nur glauben. Und auf einmal bin ich frei und der Himmel ist für mich sicher. Ich habe eine Gnaden-Flatrate. Oh, ich habe wieder Sündenschulden. Ich gehe an meinen Automat, der ist an meinen Gnaden-Geldautomat. Der ist an einen unendlichen Strom von Geldgnade angeschlossen und da hebe ich einfach so viel ab, wie ich brauche. Gott ist kein Automat. Ich muss aufpassen, was für Wörter ich wähle, wenn ich dieses Gottesbild ist so weit verbreitet, wie Gott wie einen Automaten behandeln. Und dann zitieren wir unsere Verse runter und dann, ach, habe ich halt gesündigt, aber es steht ja geschrieben, wenn wir unsere Sünde bekennen, sind wir treu, ist er treu und gerecht, dass er uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Gott ist kein Automat. Du kannst nicht einfach hingehen und sagen, ach Gott, sorry, jetzt mache ich weiter. Gott ist eine Person, er ist verletzt durch deine Sünde. Es reizt ihn, wenn du dich hinwendest zu deinen Götzen. Es reizt ihn, wenn du unbarmherzig bist, wenn du dich als Richter aufspielst. Es reizt ihn, wenn du dich deiner Sünde, deiner Abhängigkeit, all diesen Dingen, wofür sein Sohn sein Leben gegeben hat, wenn du dich dem hingibst und weiter darin bleibst. Sollen wir nun weiter in der Sünde verharren? Auf Deutsch übersetzt, sei doch nicht so bescheuert. Das ist das, was das sei ferne bedeutet. Das sei ferne. Sei doch nicht so dumm, sei nicht so bescheuert. Die genaue Übersetzung ist übrigens nicht, wenn wir sündigen, sondern falls wir sündigen. Sünde und Christsein ist etwas, was nicht zusammengehört. Und deswegen ist Jesus gestorben. Deswegen hat Gott für uns einen Ausweg geschafft. Deswegen sagt er 4 von 7 Gemeinden in der Offenbarung, tu Buße. Leonard Ravenhill hat es mal wieder ein bisschen übertrieben. Hat gesagt, ja, ich höre immer, dass die Leute sagen, die letzten Worte sind von Jesu, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern. Und dann, wenn du so ein bisschen Leonard Ravenhill kennst und schon mal gehört hast, dann weißt du, wie er dann aufbrausend sein kann und sagt, das stimmt nicht, das sind nicht die letzten Worte Jesu in der Bibel. Die letzten Worte Jesu in der Bibel waren, tu Buße, tu Buße, tu Buße, tu Buße. Und ich denke mir, boah, okay, das ist ein bisschen zu krass, aber am Ende hat er recht. Ja. Er ruft uns zur Buße. Tu Buße, sonst werde ich deinen Leuchter von der Stelle wegnehmen. Tu Buße, sonst werde ich deinen Namen aus dem Buch des Lebens tilgen. Tu Buße. Sonst werde ich kommen und dich aufs Krankenbett werfen. Oh, wir brauchen eine Revolution unseres Gottesbildes und wie die geistlichen Dinge funktionieren. Okay. Wir lesen das nochmal. Das Gericht wird unbarmherzig ergehen über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Barmherzigkeit. Der einzige Grund, weshalb wir hier stehen, weshalb wir Kinder Gottes sind, ist Gottes Barmherzigkeit. Und er möchte von uns, dass wir barmherzig sind, dass wir ihn widerspiegeln, dass wir ihn repräsentieren. Ein Botschafter repräsentiert seine Regierung. Wenn der amerikanische Botschafter der Botschafter hat wahrscheinlich nicht mit Felix gesprochen, als die da ihr Visum beantragt haben, aber war ein Botschafter, ja? Ist der, wie ist der aufgetreten? War der in Jogginghosen und oberkörperfrei im Unterhemd? Hinter schutzsicherer Glaswand und mit schick gekleidet, weil er sein Land repräsentiert. Weil er weiß, wenn jetzt hier jemand reinkommt aus Deutschland und sieht, wie der Botschafter da sitzt, dann das spiegelt wieder, wie sein Land aussieht. Wenn der Botschafter da sitzt, da in Unterhose und Unterhemd und mit der Bierdose in der Hand, würden alle denken, meine, was ist das denn für ein Land? Aber er repräsentiert sein Land. Und genauso sind wir, sagt Paulus, Botschafter Gottes. Wir repräsentieren unseren Gott, indem wir Barmherzigkeit üben. Herr Jesus, du bist der Barmherzige. Du bist der, der so viel Barmherzigkeit mit uns hatte, mit jedem Menschen hat. Du bietest die Erlösung, die Errettung jedem an, obwohl er sie nicht verdient, weil du barmherzig bist. Und Herr, wer sind wir zu sagen, wir wollen unbarmherzig bleiben? Wir wollen, dass jeder seine gerechte Strafe bekommt. Wir wollen, dass jedem der Blitz vom Himmel trifft. Herr, wir wollen Barmherzigkeit lernen. Wir wollen diesen Ruf an die Pharisäer, weil wir sind alle, ein Stück weit steckt das in unserem Fleisch, in jedem von uns drin. Wir alle gehören dazu, dass wir hingehen sollen und lernen sollen, was das heißt. Du, unser Vater, willst Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Wenn ihr wüsstet, was das bedeutet, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer, so hättet ihr die Unschuldigen nicht gerichtet. Herr, wir bitten dich, dass du dich über uns erbarmst und uns Erbarmen lehrst, dass du uns zeigst, was es bedeutet, barmherzig zu sein, dass du uns zeigst, was es bedeutet, in diesem Mitleid und in diesem Erbarmen, in dieser Sichtweise Gottes Menschen zu begegnen. In Jesu Namen. Amen. Okay. Vielleicht machen wir hinten eine Musik an. Hat irgendjemand ein Handy dabei? Und wenn dich das noch bewegt und wenn du das noch verarbeiten willst, dann bleib doch einfach noch hier und im Gebet. Und du kannst verschiedene Sachen beten in Bezug auf dieses Thema. Du kannst beten, Herr Jesus, zeig mir dich selbst als den, der barmherzig ist. Zeig mir, wie viel Barmherzigkeit ich brauche. Es ist ein gefährliches Gebet, aber es ist ein gutes Gebet. Du kannst beten, Herr, zeig mir, wo ich unbarmherzig war, dass ich das wieder gut machen kann. Du kannst beten, lege deine Barmherzigkeit in mich hinein, dass auch ich vom Mitleid bewegt bin. Und du kannst umkehren, wo du diese falsche Barmherzigkeit, dieses, ach, ich gucke einfach drüber weg und es ist ja nicht so schlimm, wo du dem Raum gegeben hast, wo du Menschen so begegnet bist und du jetzt weißt, dass das eigentlich keine Liebe war und keine echte Barmherzigkeit. So, es gibt also viel Stoff, um Jesus zu begegnen und das mit ihm zu besprechen, und am Ende kommt es darauf hinaus, dass wir ihn mehr lieben. Weil wir werden in Ewigkeit auf Barmherzigkeit angewiesen sein. Paulus grüßt seinen geistlichen Sohn Timotheus in Titus 1, Vers 4 und wünscht ihm Barmherzigkeit von Gott. Amen.
Wir waren ja jetzt in Zagelsdorf zur Sobi. Und als wir ankamen, da ist mir schon ein Junge aufgefallen, weil der ständig geschrien hat. Der hat anderen Kindern das Spielzeug weggenommen und der war so richtig verhaltensauffällig. Und in mir hat es gekocht. Was sind denn das für Eltern? Hier kommen doch christliche Eltern her. Die müssen doch ihr Kind erziehen. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht, dass der Junge hier so abdreht und abgeht und dann, na, vergeht der erste Tag, der nächste Tag fällt mir auf, ah, da ist ja gar keine Mama dazu, ne? Der ist immer nur mit dem Papa und aber trotzdem, der Junge, der war so, der hat in den Versammlungen, der hat richtig laut angefangen zu schreien, der hat Leute angespuckt, der hat Fäkalsprache verwendet, das war furchtbar. Und in mir war es wirklich, es hat wie in mir hochgekocht und ich dachte dann so, das geht doch nicht, man kann das doch nicht machen, naja. Und aber irgendwie hat der Heilige Geist schon auch so an mir gerüttelt und so an diese Barmherzigkeit appelliert. Aber es fiel mir so schwer. Und dann habe ich am Abend und irgendwann das Gespräch mit dem Vater gesucht. So, dann kam raus, ne, dass die Frau von ihm, die waren 11 Jahre verheiratet, jetzt im November sich von ihm aus ganz absurden Gründen getrennt hat und weg ist. Und dann habe ich gemeint, naja, und was ist denn mit eurem Kind? Hat der irgendwie eine Krankheit? Der ist ja wirklich extrem auffällig. Und dann hat er gesagt, naja, das ist mein Pflegekind. Der ist 5 und seit 2 Jahren ist er bei uns. Und in mir ist alles irgendwie dann zerbröselt, als ich ein bisschen erfahren habe, dass der Junge in seinen ersten 3 Lebensjahren so traumatisiert wurde, dass er total verhaltensauffällig und gestört ist, dass er nicht mal, David hat heute gesagt, wir alle wollen Liebe, aber der Junge war so kaputt gemacht, dass wenn man ihn geliebt hat und wenn man nett zu ihm war, dass er nur schreiend weglaufen konnte und das nicht ausgehalten hat, dass man gut zu ihm ist. Und das habe ich mitgenommen und das hat mich ganz sehr bewegt und dann habe ich gemerkt, wie mein hartes Herz richtig weich wurde und ich den kleinen Jungen einfach nur geliebt habe und so, ne? Und das ist ganz erstaunlich, weil der ist vor jedem weggerannt und hat eigentlich jeden bespuckt und Schimpfwörter hinterher geknallt, aber über die Woche ist er dann immer zu mir gekommen, der hat mir das Essen geholt und also ich will nur sagen, es ist so spürbar in unserem Herzen, wenn wir barmherzig sind. Wir sind da nicht hart, wir sind weich und die Menschen sehnen sich danach und es verändert alles.
Amen.